Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen zum Rabe Info. Es ist Dienstag, der 31. Januar. Heute geht es bei uns um mehr Demokratie und weniger Diskriminierung.
Der Aufstieg der nationalistischen Rechten in Europa, Erdogan und so weiter, zeigen, dass die gegenwärtigen Gesellschaften, Wirtschaft und aber auch die Politik in eine tiefe Krise geraten. Und in dieser Krise stellt sich die Frage, welches Programm, welche Aussichten, welche Ideen vertritt die fortschrittliche Linke? Wie stellt sie sich zur Frage der Demokratie?
Der Reclaim Democracy Kongress in Basel sucht nach Strategien, wie wir die Demokratie zurückgewinnen können. Dann stiller Protest gegen laute Sirenen. Bund benachteiligt Gehörlose trotz Versprechungen. Und die LGBTI-Community im zentralamerikanischen El Salvador leidet unter Diskriminierung und fordert nun mehr Respekt. Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Katrin Hiss.
Rabe Info.
Wir kommen zu den aktuellen Meldungen des Tages. Ab diesem Sommer dürfen in der Schweiz auch Männer Blut spenden, welche mit Männern Sex haben. Wie die Aufsichtsbehörde Swissmedic bekannt gab, wird der bisher geltende generelle und unbefristete Ausschluss aufgehoben. Künftig gilt eine 12-monatige Rückweisung nach dem letzten Sexualkontakt. Diese Zeitdauer entspricht den Vorsichtsmaßnahmen, die auch getroffen werden bei Menschen mit wechselnden SexualpartnerInnen, unabhängig vom Geschlecht. Mit dem Aufkommen des HIV-Virus Ende der 70er Jahre wurden alle Männer, welche mit Männern Sex hatten, dauerhaft von der Blutspende ausgeschlossen. Grund für die Lockerung der Regeln für Spender sei eine Verbesserung der Bluttestverfahren. Im Tagesanzeiger erschienen Inserate, in welchen Kantone für die Annahme der Unternehmenssteuerreform 3 warben. Die Anzeige erweckte den Eindruck, dass es sich um eine offizielle Wahlempfehlung der Kantone handelt. Das Inserat stammt jedoch nicht von den kantonalen Finanzdirektionen, sondern vom Komitee Steuerreform Ja. Dieses besteht unter anderem aus VertreterInnen der FDP und dem Wirtschaftsverband Economie Suisse. Der Kampagnenleiter Adrian Michel sieht im Inserat keine Irreführung der Lesenden. Gegenüber dem Newsportal Watson sagte er, es sei klar ersichtlich, dass der Absender das Komitee Steuerreform Ja sei. Alle abgebildeten Regierungsräte hätten das Inserat vorgängig erhalten und freigegeben. Nicht ganz einverstanden ist Felix Uhlmann, Professor für Staats- und Verwaltungsrecht an der Uni Zürich. Gegenüber der Zeitung Der Bund ließ er verlauten, dass es heikel sei, wenn sich Kantone in Abstimmungen des Bundes einschalten. Die Abstimmung zur Unternehmenssteuerreform 3 findet am 12. Februar statt. Auf rabe.ch gibt's ein Dossier mit Interviews und Informationen zu dieser Vorlage. Gerne würden wir mal einen Tag nicht über die Machenschaften des US-Präsidenten berichten, doch leider liefert dieser täglich Newswert, welchen wir nicht ignorieren können. Donald Trump hat die geschäftsführende Justizministerin Sally Yates entlassen. Der Posten im englischen Attorney General hätte sie noch inne gehabt, bis der vom Trump bestimmte Nachfolger Jeff Sessions bestätigt wird. Sally Yates hatte zuvor die Rechtmäßigkeit vom als Muslim-Ban bekannten Einreiseverbot angezweifelt. In einer Pressemitteilung des Weißen Hauses wird Yates nun scharf kritisiert. Sie habe das Justizministerium verraten und sei schwach. «Miss Yates is weak on borders and very weak on illegal immigration. It is time to get serious about protecting our country.» BeobachterInnen werten Yates' Widerstand als einen weiteren Hinweis auf die Spaltung zwischen Donald Trump und dem Regierungsapparat. So gab es zuvor bereits Berichte über ein offizielles Protestschreiben von führenden Beamten des US-Außenministeriums gegen Trumps Dekret. Auch in anderen Ländern regt sich Widerstand. In Großbritannien gingen gestern tausende Menschen auf die Straße. Sie forderten die Regierungschefin Theresa May auf, ihre Einladung zum Staatsbesuch an Donald Trump zurückzunehmen. Auch haben bislang gut 2 Millionen Menschen eine Online-Petition dazu unterschrieben. Eingeschaltet hat sich nun erstmals seit der Übergabe der Amtsgeschäfte auch der frühere US-Präsident Barack Obama. In einem Statement heißt es, er sei fundamental dagegen, Menschen wegen ihres Glaubens oder ihrer Religion zu diskriminieren. Und zum Wetter. Morgen Mittwoch am Vormittag erst bewölkt, gegen Nachmittag setzt sich dann die Sonne durch, die Temperatur steigt auf bis zu 10 Grad. Am Donnerstag dann wechselhaft bei um die 6 Grad, am Freitag freundlicher bei bis zu 8 Grad.
Radio Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Reclaim Democracy. Wie gewinnen wir die Demokratie zurück? Das diskutiert die fortschrittliche Linke am Reclaim Democracy Kongress in Basel. In immer mehr Ländern übernehmen rechte Strömungen das Ruder. Autoritäre Machthaber machen sich breit, immer mehr Lebensbereiche werden ökonomisiert und dem Diktat des wirtschaftlichen Erfolgs unterworfen. Was kann man dagegen tun? Das diskutieren VertreterInnen von Basisbewegungen, Nichtregierungsorganisationen, Gewerkschaften, WissenschaftlerInnen und Medienschaffende aus der Schweiz und der Welt am Reclaim Democracy Kongress diesen Donnerstag bis Samstag. Organisiert hat ihn die sozialkritische Denkfabrik Denknetz in Kooperation mit dem Seminar für Soziologie der Universität Basel. Wilma Rall fragte Beat Rinker, geschäftsleitender Sekretär vom Denknetz, was den Ausschlag gegeben habe, den Kongress zu organisieren.
Die neuen Ereignisse, die Wahl von Trump, der Aufstieg der nationalistischen Rechten in Europa, Erdogan und so weiter, zeigen, dass die gegenwärtigen Gesellschaften, Wirtschaft und aber auch die Politik in eine tiefe Krise geraten. Und in dieser Krise stellt sich die Frage, welches Programm, welche Aussichten, welche Ideen vertritt die fortschrittliche Linke? Wie stellt sie sich zur Frage der Demokratie?
Jahrzehntelang war Demokratie quasi unumstritten die beste aller schlechten Staatsformen weit über die westliche Welt hinaus. In letzter Zeit aber, mit dem Aufstieg der Rechten und extremen Rechten, mit der Ausbreitung des Raubtierkapitalismus, scheint die Demokratie viel von ihrer Faszination eingebüßt zu haben.
Es sind vor allem rechte Kräfte, die die gegenwärtige Krise ausnutzen, um eben autoritäre Formen zu propagieren und die Schiene einer starken nationalistischen Lösung zu fahren. Und es ist wohl auch ein Zeichen der Krise, eben andere Vorschläge, linke Vorschläge, dass eben solche Gruppierungen mehr Zulauf haben.
Wie man der geschwächten Demokratie wieder auf die Beine helfen kann, darüber diskutieren in Basel verschiedenste AkteurInnen der Zivilgesellschaft aus aller Welt. Wichtig seien vor allem zwei Fragen, meint Beat Rinker. Einerseits die Frage nach dem sogenannten guten Leben.
Hier geht es darum, das gute Leben für alle wieder ins Zentrum zu rücken. Und hier knüpfen wir am ersten Abend an die Diskussionen, Erfahrungen der Bewegung Buen Vivir in Lateinamerika mit Alberto Acosta, die ehemals Bergbauminister in Bolivien war.
Die Bewegung Buen Vivir strebt ein Leben in Würde für alle an, ohne Raubbau an der Natur. Und muss sich deshalb auch unweigerlich die Frage stellen, lässt sich eine solche Demokratie überhaupt noch mit dem Kapitalismus vereinbaren?
Der zweite wichtige Punkt ist die Frage des Einschlusses aller, also der Kampf gegen Nationalismus und der Einsatz für Menschenrechte, weil es klar sein muss, unserer Meinung nach, dass Demokratie nur auf der Basis universell gültiger Menschenrechte tragfähig wird. Und das Dritte sind eben dann konkrete Ideen der Wirtschaftsdemokratie. Beispielsweise brauchen wir für die Schweiz Vorstellungen, wie wir der Macht, der zunehmenden Macht der Pharma-Multis entgegentreten, wie wir dafür sorgen können, dass Gesundheitsversorgung nicht zerbricht, eine demokratische Gesundheitsversorgung an den exorbitanten Preisen, die diese Pharma neuerdings verlangt. Hier muss die demokratische Gesellschaft eingreifen.
Wie aber greift man ein? Wie fordert man Politik und Wirtschaft heraus und wie überzeugt man die Massen? Für genau solche Debatten habe man den Reclaim Democracy Kongress organisiert, so Beat Rinker vom Denknetz.
Ich meine, dass wir vieles zu diskutieren haben, auch untereinander. Es ist eben nicht so, dass die fortschrittlichen linken Strömungen Strömungen jetzt in der Schweiz, aber auch andernorts, alle einfach dieselbe Meinung haben. Das ist bei weitem nicht so. Im Gegenteil, stellen wir immer wieder fest, dass die verschiedenen Strömungen untereinander wenig Kontakt haben. Und genau diese Frage wollen wir dann am Kongress diskutieren. Wie kann die Linke, wie können die fortschrittlichen Kräfte sich wieder auf ein gesamtgesellschaftliches Programm einigen und eben welche Rolle spielt dabei die Demokratie?
Beat Rinker ist geschäftsleitender Sekretär der sozialkritischen Denkfabrik Denknetz, das den Reclaim Democracy Kongress organisiert. Alle Infos zum Kongress gibt's im Netz unter www.reclaim-democracy.org. Der Kongress dauert von Donnerstag bis Samstag an der Universität Basel.
Rabe Info.
Morgen Mittwoch ist es wieder soweit. Punkt 13.30 Uhr ertönen in der ganzen Schweiz die Sirenen. Dann findet nämlich der alljährliche Test statt, um zu schauen, ob die Sirenen noch funktionieren. Die Sirenen, die uns vor Hochwasser, einem Atomunglück oder einer anderen Katastrophe warnen sollten. Für mehrere tausend Menschen bleibt es morgen allerdings still. Sie sind entweder komplett gehörlos oder stark schwerhörig. Bis heute fehlt schweizweit ein alternatives Alarmsystem für hörbehinderte Menschen. Jetzt rufen sie zum Protest auf und wollen das Bundesamt für Bevölkerungsschutz zum Handeln auffordern. Michael Spahr hat die Details.
So tönt es in der ganzen Schweiz beim jährlichen Sirenenalarm. Allerdings hören nicht alle diese nervigen Klänge, welche die Bevölkerung vor drohenden Katastrophen warnen sollen. Nämlich die rund 10.000 Gehörlosen und viele der rund 600.000 Menschen, die schwerhörig sind. Das muss sich ändern, findet Martina Raschle vom Schweizerischen Gehörlosenbund und ruft deshalb zum Protest auf.
Wir warten seit Jahren darauf, dass die rechtlichen Vorgaben endlich erfüllt werden und auch Menschen mit einer Hörbehinderung und gehörlose Menschen im Notfall alarmiert werden. Und das ist bis heute immer noch nicht der Fall.
Gäbe es denn Möglichkeiten, wie Menschen mit Hörbehinderung alarmiert werden können? Gibt es Vorbilder, wo so etwas schon existiert?
Technisch ist es überhaupt gar kein Problem mehr. Das zeigen auch Beispiele aus dem Ausland, zum Beispiel die USA, aber auch Deutschland mit dem neuen Alarm Nina. Also es gibt diese Möglichkeiten, sie funktionieren alle über SMS oder Apps. Für uns ist wichtig, dass es eine Push-Funktion hat, eine automatische. Das heißt, es darf für die Bürgerinnen und Bürger keine Hohlschuld bestehen. Sie müssen automatisch alarmiert werden. Aber technisch ist das überhaupt kein Problem heute.
Sie fordern nun vom Bund Maßnahmen, also dass der Bund so etwas umsetzt. Wie sind die Reaktionen darauf?
Wir haben mit dem Bund, also mit dem BAPS im Speziellen, sind wir im Gespräch. Wir fordern das seit vielen Jahren. Diese Forderung ist auch anerkannt. Es ist auch klar für das BAPS, dass Handlungsbedarf besteht und dass sie die Aufgabe haben. Wir werden einfach jedes Jahr vertröstet und im Moment werden wir auf die Einführung der App des Bundesamts für Bevölkerungsschutz vertröstet, was wiederum 2 Jahre länger dauern dürfte, als ursprünglich kommuniziert wurde. Und wir sind jetzt einfach an dem Punkt, wo wir sagen, es muss etwas geschehen, und zwar jetzt.
Was konkret planen Sie als Aktion? Sie schreiben von Alarmtoten.
Ganz genau. Wir werden auf der Straße sein. Und dann auch während des Sirenenalarms werden gehörlose Menschen symbolisch umfallen auf der Straße und auch mit Transparenten darauf aufmerksam machen, dass die Situation heute für sie lebensgefährlich ist.
Sagt Martina Raschle vom Schweizerischen Gehörlosenbund. Morgen Mittwoch um 13.30 Uhr führt die Organisation auf dem Berner Waisenhausplatz ihre Protestaktion durch. Aktionen gibt es auch in Basel, Lausanne und Lugano.
Rabe Info.
Im mittelamerikanischen Land El Salvador leidet die LGBTI-Community immer noch stark unter Diskriminierung. Das Leben ist für Lesben, Schwule und vor allem für Transpersonen nach wie vor sehr schwierig und nicht selten gefährlich. Schuld daran sind Kirchen und Konservative, die in El Salvador bis heute unterscheiden zwischen normal und anormal. Eine Tatsache, die Menschen verleugnet, quält und tötet. Ein Bericht von Radio Onda vom Nachrichtenpool Lateinamerika.
Mein Lesbischsein geht weit über die Tatsache hinaus, dass ich mit einer anderen Frau schlafe.
Für mich war immer klar, dass ich schwul bin, aber es war fast unmöglich, das auszusprechen oder gar mit einem anderen Menschen zu teilen. Mein Schwulsein habe ich tief in mir verschlossen und es war super schwierig, mit diesem Geheimnis Tag ein, Tag auszuleben.
Zunächst weißt du nicht mal, wie du dich selbst definieren sollst. Dafür gibt es kein Handbuch. Das passiert dann irgendwann mit der Zeit.
Das ist die Lebensgeschichte von Ambar Alfaro, einer salvadoranischen Transfrau von heute 29 Jahren. Ambar stammt aus Zacatecoluca, eine Stunde östlich von San Salvador, und ist dort in einem armen Viertel und in einer religiösen Familie aufgewachsen. Dort war es schon tabu, überhaupt über Sexualität zu sprechen, von Transsexualität mal ganz zu schweigen. Ambar ist seit ihrer Kindheit im familiären und nachbarschaftlichen Rahmen Abneigung und Hass entgegengeschlagen. So schlimm, dass sie, noch Teenagerin, von zu Hause abhaute und in die Hauptstadt ging.
Ich habe mich entschlossen, die männliche Schublade, in die man mich seit meiner Geburt zu stecken versuchte, zu verlassen und mich als Frau zu konstruieren. Als solche identifiziere ich mich und als solche trete ich auch der Gesellschaft gegenüber. Mittlerweile lebe ich seit 8 Jahren als Ambar, auch gegenüber meiner Familie. Eben als die Frau, als die ich mich schon immer gefühlt habe.
Die Flucht in die Stadt, sie bedeutet für Transpersonen oft nicht das Ende der Diskriminierungen und Angriffe. Einen regulären Job zu finden, ist für die allermeisten Transfrauen unmöglich. Sexarbeit bleibt für viele der einzige Weg, was gerade in El Salvador eine gefährliche Tätigkeit ist. Aber die Entbehrungen gehen weit über das Thema Arbeit hinaus.
Meinen Compañeras, die einen Transformationsprozess beginnen, sage ich immer, uns muss bewusst sein, dass wir viel Gewohntes hinter uns lassen und in Zukunft auf vieles verzichten müssen. Auf unsere Familie oder zumindest auf ein gutes Verhältnis zu ihr. Wir müssen auf ein Studium verzichten, oft sogar auf jede Art von Bildung, auf eine würdevolle Arbeit, auf alte Freunde, auf Bewegungsfreiheit. Wir müssen auf Dinge verzichten, die für andere selbstverständlich sind. Aber sie sind es nicht für eine Transperson.
Wie Ambar, die heute Aktivistin für Transgender-Rechte ist, kämpft auch die 30-jährige Lesbe und Feministin Yanilet Mejia gegen den Machismus in der salvadoranischen Kultur.
Mein Lesbischsein konstruiere ich nicht nur bis zum Bett, das ich mit einer Frau teile. Mir geht es darum, ein System zu transformieren. Ein frauenfeindliches, rassistisches, kolonialistisches und patriarchales System. Dieses System unterdrückt uns, unsere Freiheit und die Autonomie über unseren Körper. Und dagegen kämpfen wir nicht nur als Teil der LGBTI-Bewegung, sondern auch als Frauen gegen die Kriminalisierung der Abtreibung, die auch ein Angriff auf die Autonomie über unsere Körper darstellt.
Entonces esa necesidad de transformación, de lucha, sí que nos involucra, ¿no? Como lesbiana.
Menschenrechtsorganisationen haben seit 1995 500 Morde an LGBTI-Personen gezählt, ohne dass auch nur ein einziger Fall aufgeklärt worden wäre. Der farbenfrohe Umzug der LGBTI-Community in San Salvador entpuppt sich dabei schon fast traditionell als einer der gefährlichsten Tage. Kaum ein Jahr vergeht, an dem am Rande oder nach der fröhlichen Demonstration Menschen zu Tode kommen. Immerhin, 2015 hat der salvadoranische Kongress eine Novellierung des Strafgesetzbuches beschlossen. Wer aus rassistischen, politischen oder homo-, lesbo- oder transphoben Motiven einen Menschen bedroht, angreift oder ermordet, hat in Zukunft mit drakonischen Strafen zu rechnen. Im Falle von Mord sogar bis zu 65 Jahre Haft. Diese Verschärfung geht auf eine Empfehlung der Interamerikanischen Menschenrechtskommission zurück. Diese wiederum war tätig geworden, nachdem Menschenrechtsorganisationen wiederholt bei internationalen Organisationen, namentlich der UNO und der Organisation Amerikanischer Staaten, die fehlende Bereitschaft der salvadoranischen Justiz angeprangert hatten, Hassverbrechen aufzuklären. Allerdings ist mehr als zweifelhaft, ob eine Gesetzesverschärfung irgendetwas bringt, wenn ohnehin kein Verdächtiger ermittelt, geschweige denn verurteilt wird. Und der Machismus in El Salvador werde als Grundübel von Politik, Medien, Kirchen, von der Gesellschaft als Ganzes nach wie vor nicht thematisiert, so der schwule Arzt José Israel. In den letzten 10 Jahren ist es mir eigentlich ganz gut gegangen, auch wenn die Gesellschaft dir immer noch klarzumachen versucht, dass du in ihren Augen nicht normal bist. Wir haben ein krankhaftes Interesse daran, sich Schwule und Lesben als ausschließlich sexuelle Wesen vorzustellen. Sie geilen sich daran auf und hassen dich gleichzeitig dafür. Dabei ist es doch gesellschaftlich überhaupt nicht relevant, was jemand mit wem im Bett macht. Schwule Lesben und Transpersonen wie José Israel, Yanilet und Amba fordern Respekt und Anerkennung als Subjekte, als Körper, als Individuen, als Bürgerinnen, unabhängig von Sexualpraktiken und Genderidentitäten.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war das Rabe Info vom Dienstag, den 31. Januar. Auf der Webseite rabe.ch gibt's Podcasts, alle Infosendungen zum Nachhören sowie Videos, Fotos und weiterführende Links. Das nächste aktuelle Rabe Info gibt's morgen wieder, wie immer um 11. Dann blicken wir zurück auf das bewegende Leben von Nelson Mandela. Beigetragen zum heutigen Info haben Wilmar Rall, Michael Spahr und das Radio Onda. Am Mikrofon verabschiedet sich Katrin Hiss. Merci fürs Zuhören. Habt einen guten Rest vom Tag.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.